So, vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder bei euch, bei Ihnen sein darf. Ich möchte anfangen mit zwei Bibelversen, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben. Zuerst Kolosser 2, Vers 8. Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und Lehren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Die zweite Bibelstelle, Epheser 6, Vers 10, das ist, was ich uns allen wünsche. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Als Jugendlicher habe ich mir immer sehr gerne so Cowboys-Indianer-Filme da angeschaut. Das hat mich immer fasziniert. Und so die guten alten Indianer-Filme, oft haben da die Indianer eine große Anzahl angegriffen, mit tapferen Cowboys haben sich gewehrt. Und die Indianer schossen mit Pfeil und Bogen, die Cowboys dann mit Revolver zurück. Und wisst ihr, manchmal, wenn wir in der Fußgängerzone sind, in der Stadt, das ist mir immer wieder passiert, früher öfters als jetzt, und wir kommen ins Gespräch mit irgendeinem Vertreter, zum Beispiel von einer Sekte, Mormonen, Zeugen Jehovas, zum Beispiel mit einem Zeugen Jehova, da geht es also ähnlich zu. Der schießt was, wir schießen zurück, mit Argumenten natürlich. Wir sind sonst pazifistisch. Und jetzt geht es so weiter. Beispielsweise könnte der Zeuge Jehova sagen, es gibt gar keine Hölle. Das wäre nur eine Erfindung der katholischen Kirche, um Angst zu machen und zu beherrschen. Und wir würden zurückschießen. Das ist bei mir einmal so gewesen, indem wir eine Bibelstelle zitieren, zum Beispiel in der Offenbarung, wo es von dem feurigen Pfuhl die Rede ist, Offenbarung 20, Vers 15, und der Sektierer würde dann zurückschießen, das wäre nur symbolisch gemeint, Gott ist ja Gott der Liebe, er drückt beispielsweise seinen Abscheu darüber aus, im Alten Testament, dass die Israeliten ihre Kinder manchmal durchs Feuer gehen ließen und sagt, das habe ich euch nie befohlen. Und wir würden mit dem Argument vielleicht zurückschießen, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, das steht im Hebräer 12, 29. Dann würde er aus seinem Köcher vielleicht den Pfeil rausholen, wo Gott im Hesekiel sagt, dass er keine Freude hat am Tod des Ungläubigen. Wenn er keine Freude daran hat, wie könnte er Freude empfinden, wenn jemand in die Hölle, eine feurige Hölle käme? Und vielleicht würde uns einfallen, was der Herr Jesus sagt, Markus 9, 47 beispielsweise, und du wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Und der Gesprächspartner würde wieder anfangen davon, das soll nur symbolisch gemeint sein. In Wirklichkeit würde ein Gott der Liebe nie jemals jemand durchs Feuer gehen lassen. Und das würde irgendwie in einem Kreis sich drehen, schießen und zurückschießen, bis uns möglicherweise die Argumenten, die Munition ausgeht und uns fällt nichts mehr ein. Wir gehen nach Hause mit einem Gefühl, eigentlich habe ich recht, aber ich kann es nicht weitergeben. Oder noch schlimmer, wir fangen an daran zu zweifeln, was wir schon immer geglaubt haben. Und das kann durchaus passieren, denn oft sind die Sektierer besser vorbereitet, geschult. Christen durcheinander zu bringen. Ich habe mal vor Jahren, war ich aus Neugier bei so einer Versammlung der Zeugen Jehovas, die haben tatsächlich Rollenspiele gemacht. Zwei Zeugen waren die Fußgänger, die ahnungslosen Passanten, 200 Zeugen waren die Zeugen. Und die haben miteinander geredet. Nachher wurde durch die ganze Gruppe, durch die ganze Versammlung das Gespräch bewertet und gesagt, wie die besser machen können. Also, wenn man solche Leute trifft, die sind bestens vorbereitet. Brauchen nicht zu schämen, wenn wir im Gespräch manchmal den Kürzeren ziehen. Aber wieder zurück zu diesen Cowboy-Indianer-Filmen. Was haben denn die Cowboys gemacht? Meistens, wenn die Indianer große Überzahl da sie angegriffen haben. Die haben eine Wagenburg gebildet. Was eine Wagenburg ist, das wissen wir bestimmt. Da haben einfach ihre Wagen so zu einem Kreis oder zu einem Quadrat zusammengeschlossen und sich dahinter verschanzt. Und da kamen die meisten Pfeilen der Indianer gar nicht mehr durch. Und daher möchte ich heute mit euch eine biblische Wagenburg bauen, damit wir mehr Sicherheit im Umgang mit biblischen Wahrheiten bekommen, mehr Fundament und mehr Vertrauen, damit wir, wie ich gesagt habe, stark werden in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und, liebe Geschwister, es geht nicht nur um Sekte. Auch der Zeitgeist versucht, gerade heutzutage, besonders biblische Wahrheiten ins Verruf zu bringen, sie für ungültig zu erklären. Und überhaupt Wahrheiten, die seit Jahrtausenden sich bewährt haben, in Frage zu stellen. Ich erinnere an diese leidige Debatte. Ich habe einen Bundestag, die Bundestagsdebatte im Fernsehen verfolgt über Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Ehepaare. Und da hat irgendein Abgeordneter ist aufgestanden, hat gewagt zu sagen, was wir schon seit Jahrtausenden wissen. Ein Kind braucht Vater und Mutter für eine gute Entwicklung. Da sind so viele empörende, hässliche Zwischenrufe daraufhin gefolgt. Ich habe mein Ohr nicht getraut. Wir brauchen heute eine Wagenburg, um mehr Sicherheit im Umgang mit biblischen Wahrheiten zu bekommen, weil sie besonders unter Druck und Angriff stehen. Man kann darüber stundenlang reden. Ich habe über sowas schon mal eine dreiteilige Vortragsreihe gemacht. Heute die Kurzversion. Ich habe nur drei Wagen mitgebracht, um diese Wagenburg zu bauen, die drei wichtigsten. Der erste Wagen lautet ganz einfach und prägsam für uns, das Neue Testament hat kein Verfallsdatum. Das Neue Testament hat kein Verfallsdatum. Wir kennen das vom Supermarkt, wenn wir da Milch kaufen, die Frischmilch hat Verfallsdatum von vielleicht 3-4 Tagen. Eine Milchkonserve, das heißt Haarmilch, vielleicht einige Monate. Die biblischen Wahrheiten als geistliche Nahrung werden in der Schrift auch mit Milch verglichen. Zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 2, da heißt es, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Und da wird die Frage erlaubt sein, was für Haltbarkeit hat denn diese geistliche Milch? Welches Selbstverständnis hat die Heilige Schrift darüber? Da habe ich einige Bibelstellen dazu mitgebracht, um diesen ersten Wagen zu bauen. Die erste wichtigste Stelle in Matthäus 24, Vers 35, das ist das, was der Herr Jesus gesagt hat, nämlich: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nie. Das heißt, diese Milch der Heiligen Schrift verdirbt nie. Sie wird nie Sauermilch. Im Galater Kapitel 1, das ist eine sehr wichtige Stelle, hadert Paulus mit den Galater, die so schnell daran waren, denn frisch neu erworbenen Glauben wieder über ein Bord zu werfen. Und er sagt ihnen, Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht, der sei Anathema. Und er bekräftigt das nochmal, indem er sagt, wie wir eben gesagt haben, so sage ich es abermals. Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Das bedeutet nichts anderes als, eine Veränderung der Milch ist nicht vorgesehen. Und wer dies versucht, durch eine andere Botschaft als die bisherige, dem droht ein furchtbares Gericht Gottes. Und auch von der Bedeutung des Neuen Testaments. Das Neue Testament ist nichts anderes als der neue Bund, der neue Vertrag. Und da kann man fragen, wie lange hat dieser Vertrag Gültigkeit? Und die Antwort ist nicht bis 1868, auch nicht bis 2014, sondern bis der Herr Jesus wiederkommt und die Ewigkeit anfängt. Bis dahin hat der neue Vertrag, das Neue Testament, Gültigkeit in seiner Gesamtheit. Also, Waage Nummer 1, das wir gerade gebaut haben, das Neue Testament hat kein Verfallsdatum. Und wisst ihr, die Indianer, die dagegen schießen, sind es nicht wenige. Fall Nummer 1, was gerne geschossen wird, das Neue Testament wäre verfallen, verdorben, weil verfälscht worden wäre. Daher war Gott gezwungen, ein neues, frisches Buch zu schicken, um das Verdorbene, die Sauermilch, zu ersetzen. Wer sagt denn sowas? Zum Beispiel der Islam. Er schießt mit solchen Pfeilen. Angedeutet, wie das bereits ist im Koran, in weiterführenden islamischen Traditionen wird das weiter zum Ausdruck gebracht. Und heute ist dann allgemein gut unter den Muslimen, dass die Christen und die Juden böswillig die Bibel verfälscht haben sollen. Und deswegen hätte Gott einen neuen Propheten, Mohammed, oder ein neues Buch geschickt, den Koran. Wenn das so wäre, da muss unheimlich viel verfälscht worden sein. Denn entgegen der allgemeinen Meinung, dass, naja, die Moslems glauben an den gleichen Gott und wir sind alle so gleichwertig, das Gleiche, der Islam bekämpft vehement und militant die grundsätzlichsten Wahrheiten unseres christlichen Glaubens. Zum Beispiel Jesus Christus Gottheit wird sehr aggressiv zurückgewiesen. Jesus Christus Opfertod wird aggressiv zurückgewiesen. Heißt es stattdessen, ein anderer, der so aussah wie er, wäre gekreuzigt worden an seiner Stelle. Und manche Moslems denken, das wäre der Judas gewesen, der edelmütig den Herrn Jesus gerettet hätte. Der Heilige Geist wird geleugnet. Die Dreieinigkeit wird geleugnet. Wobei eine missverstandene Dreieinigkeit. Wenn der Koran die Dreieinigkeit leugnet, dann meint er Vater, Mutter und Sohn. Islam denkt, dass wir an eine Dreieinigkeit glauben würden. Gott Vater, Gott Sohn und Mutter Maria. Das wird im Koran widerlegt. Jesus Erlösungswerk wird vehement bekämpft. Selbst wenn wir als Christen zu Gott rufen, aber Vater, himmlischer Vater, das ist für den Islam eine Gotteslästerung. Das heißt, wenn es wirklich verfälscht worden wäre, dann müsste es ja ganz toll verfälscht worden sein. Aber nicht nur der Islam. Mit diesem selben Pfeil schießen auch die Mormonen beispielsweise. Das sind so die adrett gekleideten Herren mit so Namensschilder, mit schwarzen Anzügen, die manchmal in der Fußgängerzone zu finden sind. Und die lehren offiziell, ich habe so einen Ausdruck aus dem Buch Mormon, dass die Bibel verfälscht wurde und viele einfache und wertvolle Teile fehlen würden. Und daher nach demselben Muster sagen die Mormonen, Gott hätte einen neuen Propheten geschickt, Joseph Smith, und ein neues Buch, das Buch Mormon. Das heißt, was dem Islam der Mohammed ist, das ist den Mormonen Joseph Smith. Und das Credo, das Glaubensbekenntnis der Mormonen beinhaltet unter anderem, wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, soweit sie richtig übersetzt. Und das entscheidet natürlich das Buch Mormon, an welcher Stelle die Bibel verfälscht worden wäre. Und genau hier gilt das Gleiche. Wenn das verfälscht worden wäre, dann müsste er unheimlich verfälscht worden sein. Also man merkt in einem Gespräch mit Mormonen auf der Straße zunächst mal gar nicht. Das klingt alles ganz vertraut. Jesus, der Herr, Opfertod, Erlösung. Man weiß gar nicht. Dass sie so weit weg von unserem christlichen Glauben entfernt sind. Dass die Mormonen an viele Götter glauben. Polytheismus. Dass die Mormonen gar nicht glauben, dass Gott ewig sei, sondern dass nur die Materie ewig ist und Gott durch eine Art Evolution, da würde sich Darwin da freuen, durch eine Art Evolution zu Gott geworden ist. Aber auch, dass wir Menschen in einer Art Evolution uns befinden und zu Götter uns entwickeln. Das glauben sie. Und schließlich, dass der Satan ein Bruder des Herrn Jesus im geistlichen Sinne gewesen ist. Also, wenn also die Indianer in Anführungszeichen solche Pfeile schießen, dass die Bibel verfälscht worden wäre und Gott ein neues Buch und einen neuen Propheten geschickt hätte, es schadet zwar nicht, sich etwas im Koran und im Buch Mormon auszukennen, aber wir brauchen das nicht. Wir brauchen nur unsere Wagen zu kennen. Auf dem geschrieben steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nie, auch nicht durch Verfälschung. Kann man sagen, halt, stopp. Ihre Botschaft hat keine Berechtigung. Meine Bibel ist nicht verfälscht worden. Außerdem wäre es total absurd, auch vom Logischen her daran zu denken. Die Bibel zu verfälschen würde das gleiche Unterfangen bedeuten, wie heute zu versuchen, das Telefonbuch zu verfälschen. Würde sofort tausende unverfälschte Exemplare, weil es so viel davon ist, so viel davon gibt, gezeigt werden können und die Fälschung als Fälschung entlarven. Man kann die Bibel nicht fälschen. Also, der erste Wagen, das Neue Testament hat kein Verfallsdatum. Gegen diesen Wagen werden aber auch ganz andere Pfeile geschossen, als die von Islam und Mormonen. Nämlich solche, die behaupten, nur Teile des Neuen Testamentes hätten eine begrenzte Gültigkeit. Wisst ihr, dann verfährt man mit der Bibel so wie mit einem Buffetessen. Das, was mir schmeckt, lege ich mir auf den Teller, aber die Teile der Bibel, die mir nicht einleuchten oder gar nicht gefallen, erkläre ich für Sauermilch und lasse sie links liegen. Beispielsweise, das trägt man immer wieder, dieses Argument, etwa weil die Menschen damals so einfältig und einfach gestrickt waren, wurde das Wort Gottes nach ihrem beschränkten Verständnis geschrieben. Beispielsweise, wenn das Neue Testament von dämonischer Besessenheit redet, wovon Jesus so viele Menschen geheilt hat, dann meinen manche, diese Aussagen wären heute längst verfallen, längst zu Sauermilch geworden, denn heute wären wir viel weiter, heute wüssten wir, dass es sich nur um Krankheiten handelt, wie Epilepsie, Psychosen und so weiter. Aber die Menschen damals kannten es nicht, deswegen musste die Heilige Schrift also umschreiben. Und es ist eine Last. Beispielsweise der illustre Albert Schweitzer, Missionsarzt in Gabun, in Afrika, Nobelpreisträger und leider Bibelleugner in einem gewissen Sinne. Er war völlig überfordert deswegen, wenn er in Gabun auf Patienten stieß, die okkult belastet und teilweise auch besessen waren. Das war weit verbreitet, weil diese Religion von Okkultismus, Zauberei und Magie so hatten damals. Und er war überfordert, weil er glaubte nicht daran. Er versuchte sie mit Skopolamin und Morphinspritzen zu behandeln und konnte nichts ausrichten. Also auch diese Pfeile, der Indianer, sprich selektive Wahrnehmung der Bibel, lässt unser Wagenbogen nicht zu. Die ganze Bibel ist vom Heiligen Geist. Auch diese Aussagen über Dämonie und Besessenheit haben kein Verfallsdatum und sind heute auch noch gültig. Pfeil Nummer 3, sehr beliebter Indianerpfeil, meint, Teile des Neuen Testaments hätten nur eine begrenzte Gültigkeit, weil das nur für die damalige Kultur relevant und verbindlich wären. Aber wie wäre heute ein ganzes Stück weiter? Es wird so getan, als wären viele Lehren des Apostel Paulus bezüglich Gemeindeordnungen, bezüglich Männer und Frauen, bezüglich Ehe und Familie, für den modernen Mensch schon längst ungenießbare Sauermilch. Längst verfallen, überholt. Daher nicht mehr gültig. Ich war mal an einem Seminar, da hat ein Doktor Theologe wirklich so kess gesagt, Paulus würde heute einen ganz anderen Korintherbrief schreiben. Ja, wir sind heute weiter dem Abgrund entgegen, wie man so diese Debatte im Bundestag so gezeigt hat. Und diese Milch der Bibel wird nicht sauer, nach dem Selbstzeugnis der Heiligen Schrift, bis der Herr wiederkommt. Sämtliche biblische Gedanken aus der Feder des Paulus haben daher noch volle Gültigkeit, weil im neuen Vertrag, im neuen Testament enthalten. Unser Wagenburg lässt auch diesen Pfeile nicht durch. Und ich muss nicht mal die ganzen Argumente der rhetorisch begabten liberalen Theologen kennen, die Paulus auseinanderpflücken wollen, denn die Wagenburg steht. Pfeil Nummer 4, so im Klammer nur, interessant, weil er aus einer ganz anderen, sehr konservativen Ecke kommt. Nämlich der Gedanke, manche Anweisungen des Neuen Testamentes wären nicht mehr aktuell in der Gültigkeit verfallen, weil die Bibel da so sagen wird. Beispielsweise, wenn es um die Geistesgaben in 1. Korinther 13 geht. Meinen manche in einem etwas missglückten Verständnis des Kapitel 13 vom 1. Korintherbrief, beispielsweise, dass solche Gaben mit Prophetie und Zungenreden gänzlich aufgehört hätten mit dem Zusammenstellen der Bibel. Aber auch diese würde dann nichts anderes sagen, als heute würde Paulus einen anderen Korintherbrief schreiben. Und das geht nicht. Der Vertrag, das Neue Testament, hat volle Gültigkeit. Auch 1. Korinther 13. Pfeil Nummer 5. Auch eine sehr beliebte Methode von Sektierern, aber auch von modernen Theologen, die biblische Aussagen zu Sauermilch erklären wollen, ist es, brandneue Bibelübersetzungen zu erfinden, die die Welt noch nie gesehen hat und die eine ganz andere Bedeutung dem Text verleihen. Und dann sagen sie uns, die klassische und bekannte Übersetzung an dieser oder jener Stelle wäre schon immer falsch, schon immer Sauermilch gewesen. Wisst ihr, gerade die Jehovas Zeugen haben das zur Perfektion gemacht. Die haben nämlich ihre eigene Bibel, die heißt die Neue Weltübersetzung. Und das würde ich kaum als Übersetzung bezeichnen, eher als mutwillige Textbeschädigung, im Grunde genommen. Ein Beispiel von so vielen Hunderten. Man kann über Zeugen Jehovas nur stundenlang reden. Ja, aber eine Bibelstelle, die uns sehr viel bedeutet. Johannes 11, Vers 25. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Diese Stelle ist eine herrliche Aussage, eine ganz starke Grundlage für unsere Heilsgewissheit. Falsch, sagen die Zeugen Jehovas und präsentieren eine neue Übersetzung. Bei denen in der Bibel heißt nämlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer Glauben an mich ausübt, wird zum Leben kommen. damit wir die Rettung zur Werksgerechtigkeit. Glauben ausüben, verstehen die Zeugen, nämlich mit der Wachtum in der Hand von Tür zu Tür, von Haus zu Haus gehen und nie Heilsgewissheit haben, weil man sich nie sicher sein kann, ob es genug war. Aber unser Wagenburg lässt sowas nicht durch. Dass nach 2000 Jahren Gott uns praktisch eine falsche Übersetzung erstmal 2000 Jahren überlassen hat, hätte und dann jetzt in der neuen Zeit mit der Wahrheit rausrückt. So arbeitet Gott nicht. Mein Wort hält ewig, sagt Jesus. Auch moderne Theologen schießen sehr gerne mit diesem Pfeil. Ich hatte in diesem Seminar von dem Theologen da gehört, eine völlig neue Übersetzung zu einem Text, was ihm einfach nicht gefallen hat. Naja, der Text ist nicht einfach. 1. Timotheus 2, Vers 12, da steht nämlich, eine Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie sich über den Mann erhebe. Und erklärte dies zu Sauermilch, indem er aus dem Zylinder eine völlig neue Übersetzung rausholte. Denn er sagte, man kann es übersetzen, ich gestatte eine Frau nicht zu lehren, sie sei der Ursprung. Und basta. Naja, man kann vielleicht so eine Übersetzung konstruieren, wenn man die ganzen griechischen Buchstaben in einen Mixer zusammentut und richtig da durchmischt. Aber das ist nicht die Bibel. Und es kann doch nicht sein, dass der Herr uns 2000 Jahre lang eine falsche Übersetzung überlassen hat. Und jetzt gerade im Zeitalter des Feminismus haben wir endlich die Wahrheit verstanden. Man kann sich natürlich Gedanken machen darüber, was diese Stelle bedeutet. Und der eine kommt zu dem einen Schluss, der andere zu dem anderen Schluss. Und beide müssen sich vor Gott verantworten. Aber einfach so mittels einer neuen Übersetzung, die die Welt noch nie gesehen hat, zu Sauermilch zu erklären, das lässt unsere Wagenburg nicht zu. Waage Nummer 2 von unserer Wagenburg. Es gibt keine andere Autorität, die der Bibel gleich wäre. Ganz einfach zu behalten. Es gibt keine andere Autorität, die der Bibel gleich wäre. Wisst ihr, die Indianer schießen sehr gerne mit diesem Pfeil. Dem sie sagen, glaube ruhig an deine Bibel, aber nimm noch etwas hinzu als Autorität, als Grundstein deines Glaubens. Denn das schadet nicht, nämlich viel hilft viel. Warum sollst du dich nur auf die Bibel beschränken? Dagegen sagt aber die Heilige Schrift, das ist eine sehr wichtige Stelle, 1. Korinther 4, Vers 6. Der Kontext ist Gemeindebau. Und da sagt Paulus, nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Nicht über die Schrift hinaus, sagte Paulus. Jesus sagt, wer auf sein Wort hört, der baut auf Stein, auf Fels. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wie es einem Haus ergeht, wenn es halb oder nur ein Viertel auf Stein gebaut ist und der Rest auf Sand. Das habe ich da früher in Rumänien da gesehen, da zur Zeit Ceausescus, da wurden so Wohnblöcke und Häuser gebaut und man hat Zement geklaut, weil die Arbeiter wurden kaum bezahlt, mit Sand ersetzt. Und manche sind wirklich in sich zusammengebrochen. Ja? Und so geht es, wenn man zu der Bibel noch andere Autoritäten hinzulässt, die sandig sind. Und alles andere ist Sand, denn nur über die Bibel, nur über die Heilige Schrift steht es. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das gilt nur für die Heilige Schrift. Der einzige Grundstein, alles andere ist Sand. Ich war über Ostern in Chile. Ich habe meine Tochter besucht, die zurzeit sich dort aufhält. Und da an dem Samstagabend vor dem Ostersonntag, da war ich von einer Familie zum katholischen Gottesdienst eingeladen. Und ich bin auch hingegangen. Und es fing jetzt mal gut an, mit Bibellesen und so weiter. Aber dann stellte der Priester eine Frage und sagte voller Erwartung, ja, sag doch mal, zu welcher Person ist Jesus nach seiner Auferstehung zuallererst hingegangen? Und da kam nichts aus der ganzen Gemeinde. Und er wurde ungeduldig und sagte, Dios mio, wieso wisst ihr das nicht? Und ich war ganz Ohr. Und er sagte, ja, zu seiner Mutter, zu Maria. Ich weiß nicht, woher diese außerbiblische Sondererkenntnis hatte, weil meine Bibel findet das nicht. Aber die Antwort ist bestimmt in der unfehlbaren päpstlichen Sprüchen von irgendeinem Papst. Es ist so, dass irgendwelche unfehlbare Päpste beschlossen haben, dass die Maria entgegen der Heiligen Schrift auch frei von Erbsünde sein soll, gewesen sein soll. Und dass sie nicht nur das, sondern auch eine eigene Himmelsfahrt gehabt haben soll. Nämlich im Himmel wäre sie zu Himmelskönigin gekrönt worden. Das alles finden wir nicht in der Bibel. Und an der Kirche, wo wir waren, da stand auch mit großen Buchstaben, Wanderer, der du da vorbeigehst, wenn du nicht wenigstens ein Ave Maria betest, dann wird dir bestimmt was ganz Schlimmes zustoßen. Habe ich mich auch gewundert. Und dann, gut, es wurde immer ungemütlich, als die anfingen, wirklich die Maria anzubeten und die ganzen Heiligen. Das sind die Früchte dessen. Wenn man zu den Felsen, wenn man zu den Felsen der Heiligen Schrift noch Sand hinzulässt. Nämlich in dem Fall Götzendienst und Verehrung. Also die katholische Kirche baut neben der Bibel auf den unfehlbaren Papst. Die Jehovas Zeugen bauen neben der Schrift auf die Wachturmslehren der unfehlbaren 144.000, wie sie sie nennen, das ist eine Päpsteinflation ohne Gleichen. Es ist interessant, dass die zwei Gruppierungen ziemliche Ähnlichkeiten haben in ihrer Autorität. Ne? Denn sie behaupten genauso, diese 144.000, von denen heute nur noch ein paar leben würden in Amerika und die Wachturm da rausgeben, dass nur sie die Bibel richtig verstehen können, weil nur sie den Heiligen Geist hätten. Das Fußvolk, mein Zeugen Jehovas, hätte gar nicht den Heiligen Geist. Und wisst ihr, ganz deutlich sehen wir das, mein Zeugen Jehovas, wenn man sich den Gründer anschaut. Der hieß Russell, und der hat mal einen mehrbändigen Bibelkommentar rausgegeben. Und er schreibt ja darüber, das kann man in Wachturm 1800 irgendwas lesen tatsächlich, schreibt, wenn man nur die Bibel liest, würde man unweigerlich in die Finsternis kommen. Wenn man aber meine Kommentare dazu liest, auch wenn man die Bibel links liegen lässt, würde man trotzdem zum Licht der Erkenntnis kommen. Wisst ihr, neben der Bibel eine ganz andere Autorität, die die Bibel eigentlich fast ausblendet. Ich war mal bei den Zeugen Jehovas, logisch halber in einer Bibelstunde. Was wurde gemacht? Die haben die Wachtürme rausgeholt und wirklich nur die gelesen. Wie in der Schule. Fragen gestellt und in der Fußnote waren die Antworten da. Also, Waage Nummer 2. Es gibt keine andere Autorität, die der Bibel gleich wäre. Auch nicht das Buch Mormon, auch nicht den Koran. Nichts anderes. Waage Nummer 3, der letzte Wagen heute. Wie gesagt, man kann über stundenlang reden, aber das ist die Kurzfassung. Das Wort Gottes als verbindliche und vertragliche Offenbarung an alle Menschen ist in dem Neuen Testament abgeschlossen. Sie wird nicht weitergeschrieben. Das ist wichtig zu verstehen, denn man könnte auf den Gedanken kommen, dass man sagt, naja, die Bibel nur, aber da wird ja weitergeschrieben durch Prophet XY. Und der Islam sagt ja, Moses, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, die kleinen Propheten, Jesus und dann Mohammed. Weiterführung. Die Mormonen sagen das Gleiche und ersetzen Mohammed durch Joseph Smith. Die Neuapostolischen, für die kommt der Stammapostel hinterher, der unfehlbar sein soll. Es gibt viele Propheten, in Anführungszeichen, viele Messiasse sogar, die Verehrung bringen. Aber jetzt wollen wir diese letzte Wagenburg zusammenbauen. Dauert nicht mehr lange. Denn wir eine ganz wichtige Bibelstelle uns anschauen. Hebräer Kapitel 1, Vers 1 und 2. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen durch uns geredet, zu uns geredet durch den Sohn. Bedeutet, das waren zuerst Propheten, zum Schluss kam der Sohn, nach ihm kommt nichts mehr. Das hat auch der Herr Jesus selber in einem Gleichnis klar gemacht. Es ging um einen Weingärtner, der seinen Weingarten, seinen Weinberg verpachtete. Und dann er schickte alle möglichen Knechte, das sollen die Propheten sein, um die Früchte einzufordern, nämlich die Pacht. Und die Pächter haben die geschlagen und teilweise umgebracht. Und da sagte er, zum Schluss schicke ich meinen Sohn, gewiss werden von mir, vor dem Respekt haben. Und die Pächter haben den Sohn umgebracht. Und so steht es, was der Jesus sagt, zuletzt sandte er seinen Sohn. Nach Jesus kommt kein Prophet mehr, der die Bibel weiter führen würde. Nach Jesus, seinen Aposteln, ist das Wort Gottes an alle Menschen als verbindliche Vertragsgrundlage abgeschlossen. Es gibt spätere Boten, es gibt spätere Propheten, das ist alles selbst ernannt, ohne Berechtigung. Und die wollen uns sagen, hier geht der Weg weiter. Nein, dort geht der Weg weiter. Aber wir folgen ihnen nicht, denn nur einer ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus und sein Wort wird ewig. Es gibt im Neuen Testament tatsächlich ein Prophetenamt, aber auf lokaler Ebene. Als prophetische Gabe, was von der Gemeinde kontrolliert und geprüft werden soll. Nur lokal. Zum Beispiel in Rumänien gab es manchmal so, dass während des Gottesdienstes irgendwo im Wald, weil man sich verstecken musste, da stand einer auf und sagte, so spricht der Herr, in 10 Minuten kommt die Polizei, lass uns abhauen. Das war sehr nötig. Aber so, als Prophet, der zu allen Menschen verbindlich das Wort Gottes bringt, wie Jesaja, Jeremia, Daniel und so weiter, das ist mit dem Sohn Gottes Schluss. Wir müssen im Licht der Heiligen Schrift den Mohammed ablehnen, den Joseph Smith ablehnen, den Stammapostel, den Apostolischen ablehnen, alles andere, was eine allgemeine Weisung vom Gott angeblich haben soll. Das waren drei ganz wichtige Wagen, womit man eine Dreieckswagenburg bauen kann, die, wie gesagt, wie der Bruder vorhin gesagt hat, unsere Axt schärfen soll, damit wir uns weder durch Sekten noch durch den Zeitgeist verführen lassen. Kurze Wiederholung, Wage Nummer 1, das Neue Testament hat kein Verfallsdatum. Frage Nummer 2, es gibt keine andere Autorität, die der Bibel gleich wäre. Die Bibel ist der einzige Fels, alles andere ist nur Sand. Frage Nummer 3, die Bibel als verbindliche und vertragliche Offenbarung Gottes an alle Menschen ist abgeschlossen. Sie wird nicht weitergeschrieben. Zum Schluss möchte ich mit einem Vers aus 1. Petrus Kapitel 1, nämlich Vers 23 und 24 schließen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Amen.